NDR Info. Das Forum.
Wir träumen von Reichtum. Aber was wissen wir über die Reichen? Im November haben die Paradise Papers für Aufsehen gesorgt. Der NDR und andere Medien weltweit haben darüber berichtet, wie Politiker, Prominente und Konzerne Briefkastenfirmen und Finanzkonstruktionen genutzt haben, um ihre Steuern zu drücken oder gar zu hinterziehen. Sie konnten dabei zurückgreifen auf einen Datensatz mit Millionen geheimer Dokumente, den mehrere hundert internationale Journalisten über ein Jahr lang ausgewertet hatten. Durch die gemeinsame Rechercheanstrengung gelang es, ein Schlaglicht auf Reiche und Superreiche zu werfen, über die Öffentlichkeit sonst wenig erfährt. Immer wenn die Bundesregierung einen neuen Armuts- und Reichtumsbericht herausgibt, wird konstatiert, dass er alle nur denkbaren Fakten und Details über die Armut enthält, aber wenig, was die Dimension des Reichtums in Deutschland beleuchten könnte. Betriebsvermögen von Unternehmen lässt sich taxieren. Einkommensmillionäre lassen sich mit Hilfe von Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermitteln. Aber Privatvermögen? In Deutschland wird darüber lieber nicht gesprochen. Und in Hamburg schon zweimal nicht. Rainer Link hat zusammengetragen, was man über die Hochvermögenden in unserer Gesellschaft weiß bzw. nicht weiß und warum das so ist.
Keine Straße in Deutschland steht so für gediegenen Reichtum wie die Elbchaussee in Hamburg. Von Hamburg-Ottensen bis nach Blankenese reihen sich klassizistische Villen, gediegene Landhäuser und moderne Luxuswohnungen wie eine Perlenkette auf mehr als 5 Kilometern. Wer hier wohnen darf, hat es geschafft, sagt der Verleger Klaus Schümann, der den Klönschnack, ein Magazin für die Elbvororte, herausgibt.
Und wenn Sie heute das Haushaltsnettoeinkommen sehen, Nienstedten führt, dann kommt Blankenese und auf dritter Stelle ist Othmarschen. Das ist Tegernseer Niveau, was Kaufkraft betrifft. Aber auf der anderen Seite sind die Leute vorsichtig. Wenn Sie hier mit einem Rolls-Royce oder Ferrari ankommen, dann rümpft man die Nase. Das ist dann ein Winsenluhr- oder Pinneberger-Kennzeichen, aber auf jeden Fall nicht hier. Ich behaupte mal, hier gibt es das stille Geld. Und das stille Geld ist groß. Oder anders gesagt, das große Geld ist still.
Hinter den blickdichten Rhododendron-Hecken verstecken sich Immobilien, die allesamt die Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Häufig sehr weit. Eine Villa mit Elbblick ist selten unter 5 Millionen zu kaufen. Eine Villa auf der falschen Seite, also Elbchaussee mit Landblick, ist etwas günstiger. Gerade feierte sich ein Hamburger Maklerunternehmen, man hätte anno 2017 mit einem Kaufpreis von 15,4 Millionen die teuerste Villa seit Einführung des Euro vermittelt. Es mag vereinzelt Unternehmer, Topmanager, Spitzensportler oder Showstars geben, die sich aus ihren laufenden Erwerbseinnahmen eine luxuriöse Immobilie in Blankenese oder im benachbarten Nienstedten leisten können. Die meisten Erwerber dürften aber auf nicht selbst erworbenes Familienvermögen zurückgreifen, vermutet Verleger Klaus Schümann, der selbst seit einigen Jahrzehnten in einer Blankeneser Wohnung, allerdings mit eingeschränktem Elbblick, lebt.
Hier ist natürlich viel Tradition gelaufen und viel Vererbung, das spielt hier eine große Rolle. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Millionen oder Milliarden nennen, die hier so im Generationswechseln vererbt werden. Insofern ist hier auch eine sehr gewachsene Struktur. Wohnungen werden auch gern im familiären Kreis weiterempfohlen durch Freunde oder Anfreunde, weniger eigentlich so groß in den Zeitungen. Das ist auch so eine, man bleibt unter sich, Bewegung.
Es sind die Vermögen der Reeder, der Privatbankiers und der Überseehändler, die einst den traditionellen hanseatischen Reichtum begründet haben. Vermögen, das von Generation zu Generation durch Erbschaften weitergegeben wurde. Die Reichen bleiben gern unter sich, ein Lehrsatz, der sich am Elbufer anschaulich bewahrheitet. Sozialwohnungen oder Flüchtlingsunterkünfte sucht man hier vergeblich. Neureiche, die ihren Wohlstand demonstrativ nach außen tragen, will man hier partout nicht haben. Wer zum Elbchaussee-Establishment dazugehören will, paart gediegenen Wohlstand mit hanseatischem Understatement. Deshalb dringt wenig nach außen über das Leben in dieser Art von Parallelgesellschaft.
Also da sind Leute dabei, ich sage gern die Taliban vom Blankenese, die nun wirklich fundamentalistische Aussagen haben, wann man Blankeneser ist und jeden, der hier auch schon seit 50 Jahren wohnt, noch immer als Zugezogenen bezeichnen. Ja, es ist natürlich charakteristisch für die Identifikation mit Blankenese, sozusagen als Hauptstadt der Elbvororte.
Reich sein gilt in unserer Gesellschaft als erstrebenswert. Aber was muss man tun, was muss man können, um an den Segnungen des Wohlstands teilzuhaben? Die Wissenschaft hat hierauf jedenfalls keine Antwort, räumt der Hochschullehrer Wolfgang Lauterbach von der Universität Potsdam ein.
Wenn ich das wüsste, würde ich nicht in einem 12 Quadratmeter großen Zimmer als Professor mein Dasein fristen. man kann aber schon ein paar Sachen sagen. Also unsere Ergebnisse zeigen sehr klar, Personen, die vermögend sind, sind häufig Personen, die sich durchsetzen. Sie sind aggressiv. Ja? Und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Sicherlich also durchsetzungsfähig, für seine Idee brennen und was es immer betrifft, leistungsbereit sein.
Wolfgang Lauterbach hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung unter Deutschlands Reichen oder, wie sie in der Wissenschaft genannt werden, unter den Hochvermögenden eine Befragung gestartet. 130 Frauen und Männer mit einem frei verfügbaren Geldvermögen von mindestens 1 Million Euro waren bereit zu antworten. 2 Drittel gaben an, dass sie durch eine Erbschaft reich geworden seien, und mehr als die Hälfte hätte ihr Vermögen durch unternehmerische Tätigkeit vermehrt. Bei jeder 5. befragten Millionärin stammte der Wohlstand aus einer Heirat. Die klassische Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär weist Lauterbach in den Bereich der Fabel.
Wenn man es grob formuliert, könnte man sagen, durch Erwerbseinkommen wird man nicht reich. Man kann wohlhabend werden, aber man kann eigentlich nicht reich werden.
Jahrzehntelang hat man den Menschen erklärt, dass man durch Fleiß, Fleiß und nochmal Fleiß in den Kreis der Begüterten vorrücken könnte. Und wenn dann noch etwas Glück dazu käme, wäre man schnell im Club der Millionäre angekommen. Im Einzelfall sind solche Karrieren vielleicht möglich, aber keinesfalls verallgemeinerbar. Vielmehr gilt, wo Geld ist, kommt Geld hinzu. Denn die Vermögenden erben häufiger als der Durchschnitt, ihre Erbschaften sind zudem höher. Das deutsche Erbrecht schützt diese Entwicklung durch niedrige Steuersätze. Wann ist man reich? Der Wissenschaftler antwortet nicht in Eurosummen.
Reichtum ist eine Freiheit. Und Reichtum heißt, wenn ich losgelöst bin von den Notwendigkeiten des Alltages, von der Notwendigkeit, erwerbstätig sein zu müssen, dann wären Sie frei von Erwerbseinkommen und hätten die Freiheit, Ihr Leben selbst gestalten zu können. Und das ist Reichtum.
Voraussetzung für das Statusmerkmal Reich wäre nach dieser Definition also ein Vermögen, das deutlich oberhalb der 1-Millionen-Grenze liegen müsste. Ein Kapitalstock, der dauerhaft ein luxuriöses Leben ohne Zwang zur Erwerbsarbeit erlaubt. Wie viele dieser vom pekuniären Glück begleiteten Menschen gibt es, beispielsweise in Hamburg? Besuch bei der Deutschen Steuergewerkschaft, dem Interessenverband der Finanzbeamten in der Hansestadt. Gewerkschaftschef Michael Jürgens, ratlos.
Wir als Steuergewerkschaft haben auch keine Zahlen. Denn es besteht keine Meldepflicht, so wie es zum Beispiel bei Arbeitslosen ist. Bei Vermögensmillionären besteht keine Meldepflicht. Es wäre nicht ganz ernst gemeint, natürlich eine Möglichkeit, die Zahl zu erfahren, indem man sagt, alle Vermögensmillionäre müssen 1% weniger Steuern zahlen. Das wäre dann eine Möglichkeit, diese Zahl zu erfahren.
Auch der Hüter der Hamburgischen Staatskasse, Finanzsenator Peter Tschentscher, muss abwinken, wenn es um eine konkrete Zahl der hanseatischen Vermögensmillionäre geht.
Es ist für den Staat sozusagen gar nicht erkennbar derzeit, wie viele Hochvermögende es überhaupt in Deutschland gibt. Und wir wissen es für Hamburg auch nicht. Da kann man davon ausgehen, dass die Zahl eigentlich sehr hoch ist, weil wir natürlich viel Immobilienvermögen haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Wohnung in einem bestimmten Stadtteil schon durch die Entwicklung der Immobilienpreise einen hohen Immobilienwert hat, dann wird es in Städten wie Hamburg viele geben, die diese Millionengrenze sogar überschreiten.
Wir wissen exakt, wie viele Hamburger arbeitslos sind, wie viele Hartz IV beziehen. Wir haben eine genaue Zahl der Gymnasiasten, der Rentner und der hier lebenden Ausländer. Wir wissen sogar, wie viele Grabsteine auf dem Ohlsdorfer Friedhof stehen oder wie viele Stehplätze es in den Bussen des Hamburger Verkehrsverbundes gibt. Alles statistisch erfasst. Nur eine Zahl der Vermögensmillionäre und sei es nur eine Schätzung, ist weder von der Politik noch der Verwaltung zu erhalten. Und von der Wissenschaft?
Also wir haben in Deutschland keinen Zugriff, auch als wissenschaftlicher Seite, zu Steuerdaten. Lassen Sie mal weg, ob die Steuerdaten gefälscht sind oder nicht. Wir können nicht auf Registerdaten der Finanzämter zugreifen. Wir können nicht reingehen und können sagen, wir haben in Hamburg so und so viele nach Steuerstatistik bestehende Millionäre mit einem Betriebsanlage, Sachvermögen, was auch immer. Es geht nicht. Wir haben auch keine Zugänge über die Daten von Steuerberatern, die die Daten abliefern. Gibt's nicht.
Aufgrund fehlender Datenbasis besteht jede Menge Spielraum für Schätzungen und Spekulationen. Sind es 30.000 Vermögensmillionäre an der Elbe oder sind es mehr als 100.000? Allein durch die in den letzten Jahren astronomisch gestiegenen Immobilienpreise dürften es deutlich mehr geworden sein. Die tatsächliche Zahl der Hochvermögenden ist unklar. Als sicher gilt, dass ihre Anzahl steigt und sie im Durchschnitt immer reicher werden. Finanzsenator Peter Tschentscher:
Es ist eine Annahme, die aber sehr begründet ist, weil wir ja sehen, wie sich Wertentwicklungen darstellen. Wir wissen ja auch, wie sich Aktienwerte über einen bestimmten Zeitraum entwickeln. Und insofern ist das jetzt keine Zahl, die man präzise errechnen kann. Aber man kann durchaus Annahmen, die plausibel sind, treffen. Und dann erkennt man eben, dass es doch sehr viele sehr vermögende Personen gibt. Und meine Prognose ist, dass diese Zahl durchaus noch zunimmt.
Seit 1997 wird in Deutschland die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Dem lag eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde, in der die Richter monierten, dass der Immobilienbesitz im Vergleich zu anderen Vermögensarten nicht ausreichend besteuert würde. Statt die Immobilien stärker zu belasten, entschied sich die damalige Bundesregierung, die Vermögensteuer erst einmal nicht mehr zu erheben. Seitdem fehlen die Daten über den Wohlstand und dessen Verteilung. Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ist politisch höchst umstritten. Finanzsenator Tschentscher:
Der Arbeitsaufwand für die Steuerverwaltung wäre in der Tat sehr hoch. Weil wenn man keine Daten hat und bei Null anfängt, würde man sehr viel Aufwand betreiben müssen, um die Vermögen erstmal wieder neu zu erfassen und sie dann ja auch jedes Jahr wieder neu zu bewerten. Es ist ja nicht gesagt, dass man eine Erhebung, die man in einem Jahr macht, für die Besteuerung in den nächsten Jahren so unverändert übernehmen könnte.
Für die Wissenschaft wäre das Wiederaufleben der Vermögensteuer allerdings hilfreich, denn sie würde endlich die Daten geliefert bekommen, auf die Reichtumsforscher Lauterbach dringend angewiesen ist.
Wir könnten jetzt tatsächlich deutlicher sagen, wie viele sind es, wo ist das Vermögen tatsächlich angelegt, wie ist es gebunden, was gibt es für Erben.
Als die Bundesregierung Anfang 2017 ihren letzten Armuts- und Reichtumsbericht vorstellte, gab es hinter den Kulissen heftige Kontroversen. Manche von Wissenschaftlern verfassten Analysen zum Reichtum waren im Rahmen der Abstimmung zwischen den betroffenen Ministerien entschärft worden oder waren ganz verschwunden. Dies betraf vor allem Studien, die sich mit dem Einfluss der Reichen auf die Politik beschäftigten. Je größer ihr Vermögen ist, desto belastbarer und ausgeprägter sind die Verbindungen der Reichen in die Politik, so die These zahlreicher Reichtumsforscher. Reiche würden von der Politik besser verstanden. Reiche brächten sich auch mehr ein. Das gilt allgemein, also auch in Hamburg-Blankenese.
Wenn irgendwo Demos sind, dann, auch das ist natürlich eine Überzeichnung, denn läuft man woanders mit Plakaten rum, in den Elbvororten greift man zum Telefon und ruft seinen Anwalt an. Oder man geht mit seinem Abgeordneten vielleicht auch mal auf eine Nudel essen oder ruft ihn an, mach doch mal. Ne? Es ist dann in Wahrheit letztlich auch der Mammon, der dann manchmal sowas ermöglicht. Er weiß auch, wer im Rathaus sitzt und wie da die politischen Verhältnisse verteilt sind.
Aus Sicht des Steuergewerkschaftsvorsitzenden Michael Jürgens erfolgt die Einflussnahme auch über direkte Zuwendungen.
Die Parteien, denke ich mal, und das erfährt man ja auch aus den Spendenberichten, werden natürlich unterstützt von den Firmen, von den Reichen. Und entsprechend, so sehe ich das, haben sie auch ihren Einfluss auf die Politik.
Anders als in den USA, wo man seinen Wohlstand gerne zeigt, neigt der norddeutsche Millionär eher dazu, seine Vermögenslage zu verdecken oder gar kleinzureden. Gegenüber den Nachbarn, den Freunden und wenn möglich auch gegenüber dem Finanzamt. Reiche werden nicht im erforderlichen Umfang auf Steuerehrlichkeit überprüft, lautet der Vorwurf, mit dem sich Peter Tschentscher, der oberste Dienstherr der hamburgischen Steuerbeamten, seit Jahren beschäftigen muss.
Es gibt auch, ich glaube, den Bundesrechnungshof, der schon mal angemahnt hat, dass die Betriebsprüfungen möglicherweise in Deutschland nicht einheitlich gemacht werden, weil es einzelne Länder gibt, die sagen, das ist ein Standortvorteil, wenn unsere Betriebsprüfung nicht so streng ist.
Bestimmte Bundesländer würden bewusst ihre Hochvermögenden nur summarisch und selten kontrollieren. Damit wolle man erreichen, dass die Reichen ihr Bundesland als sichere Heimstatt ansehen und nicht an einen Umzug in ein anderes Bundesland denken. Ein gewichtiger Vorwurf, der auch die deutschen Steuerbeamten immer wieder beschäftigt.
Allerdings ist mir in Hamburg diese Praxis nicht bekannt. Es gibt auch keine entsprechenden Dienstanweisungen dazu. Ich persönlich habe in einem früheren Interview einmal gesagt, dass aufgrund der zu geringen personellen Ausstattung der Betriebsprüfungsstellen vermutet werden könnte, dass hier Standortpolitik, die auch mit der Frage von Arbeitsplätzen verbunden ist, betrieben wird. Insgesamt im Durchschnitt holen die Betriebsprüfer ein Mehrfaches ihres Gehaltes durch Steuernachforderungen herein.
Enthüllungen über die Steuertricks von Reichen und Superreichen hat es in den vergangenen Jahren gehäuft gegeben. Erst die LuxLeaks, dann die Panama Papers und kürzlich die Paradise Papers. Während viele dieser Offshore-Deals legal sind oder sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen, stellt das Verstecken von Schwarzgeld auf Schweizer Konten eindeutig einen Straftatbestand dar. Die Digitalisierung des Finanzwesens hat es möglich gemacht, dass einzelne Bankmitarbeiter sich unauffällig komplette Kunden- und Kontenlisten kopieren konnten. Mit solchen Schwarzgelddateien ließen sich in den vergangenen Jahren hohe Verkaufserlöse erzielen. Hamburg hat selbst keine Steuer-CDs gekauft, profitierte aber von den CD-Ankäufen anderer Bundesländer. Diese gaben gegen Entgelt die Angaben über Hamburger Steuersünder an die hiesige Finanzbehörde weiter.
Die Ergebnisse aus den bisherigen Angaben, die Hamburg bekommen hat, zeigen ja, dass sich das auf jeden Fall lohnt. In den Jahren, in denen von den CDs Angaben verwertet wurden, hat sich durchaus eine hohe Steuernachforderung ergeben, die auch wesentlich über dem eigentlichen Aufwand an Manpower etc. gelegen hat.
Neben den Rückzahlungen von hinterzogenen Steuern und der Einleitung von Strafverfahren hatten die CD-Ankäufe noch einen weiteren Effekt. Inhaber von Schweizer Konten, die noch nicht enttarnt waren, trieb die Sorge um, auch demnächst aufzufliegen. Dies führte zu einer erheblichen Anzahl von Selbstanzeigen. Denn Selbstanzeigen wirken strafbefreiend.
Und dieser Anteil der Selbstanzeigen, der nur ausgelöst war durch die Daten-CDs, war sehr groß und war viel größer als die wenigen Fälle, die dann wirklich aus der Daten-CD heraus ermittelt wurden. Insofern war das mit den Daten-CDs die letzten Jahre eine sehr sinnvolle Sache. Die Finanzministerien der Länder haben daraus sehr hohe Mehreinnahmen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich für Hamburg erhalten.
Wie viele Nachzahlungen dabei von Bewohnern der Elbchaussee stammten, ist nicht bekannt. Das unterliegt dem Steuergeheimnis.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Der diskrete Reichtum, eine Sendung von Rainer Link, Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.